Startreihe 1 für Mercedes beim Sprint in China. George Russell startet vor Andrea, Kimi, Antonelli, dann Lando Norris und Lewis Hamilton. Wir sprechen über das Sprint-Qualifying und auch noch vielleicht ein bisschen über das erste Training mit unserem F1-Insider Ralf Bach. Hi Ralf.
Guten Morgen.
Ja, Mercedes auf 1 und 2, 16. Vorsprung auf Lando Norris und die 31,5 ist schon beeindruckend, wenn man bedenkt, Lewis Hamilton ist seine Sprint-Pole. Dafür hat er letztes Jahr eine 30,8 gebraucht, also sind wir nur 0,7 Sekunden von entfernt. Melbourne waren wir noch 3,5 Sekunden von der Vorjahrespole weg. Also ein riesiger Unterschied bei einer Strecke, bei der man halt eben besser rekuperieren kann, jetzt mit den Elektro-PS. Aber wieder eine Machtdemonstration der Silberpfeile, oder?
Absolut ernüchternd. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass Ferrari näher dran ist, besonders Hamilton. Er hat auch einen super Job gemacht, aber das war eine richtige Klatsche, die alle gekriegt haben. Und also es ist sehr schwierig, 6 Zehntel aufzuholen. Ich rede jetzt von McLaren, die haben gleichen Motor. Und Ferrari, da reden wir fast, also bei Leclerc von einer Sekunde und Red Bull müssen wir gar nicht drüber reden. Mercedes hat einen absoluten Vorsprung. Das Werk stimmt sowieso, auch weil das Chassis gut ist. Das ist ein Gesamtkunstwerk, das Auto. Und wenn ich mir dann den Gasly angucke auf Platz 7, dann weiß ich, was dieser Mercedes-Antrieb dieses Jahr für einen Vorteil sein kann.
Ja, das kann man nämlich auch schon so ein bisschen festhalten. Die Kundenteams kamen jetzt besser zurecht. Ne? Also Norris zum Beispiel auch vor Ferrari, du hast den Gasly schon erwähnt, die ja jetzt auch dieses Jahr mit dem Mercedes-Motor unterwegs sind. Ja, und allen voran natürlich Mercedes, das Werksteam selbst. Toto Wolff hat dann am Qualifying von einem gesunden Abstand gesprochen. Das klingt ja schon wieder so, als wenn die nicht mal alles gezeigt hätten.
Schwierig zu sagen. Also bei Russell sieht es sehr spielerisch aus. Antonelli fährt wilder. Dem fällt es ein bisschen schwerer, auf die Rundenzeiten zu kommen. Ja, hat auch mit Erfahrung zu tun, aber Russell fährt wie auf Schienen. Also es sieht zumindest so aus, als wäre da noch Luft nach oben. Also sehr ernüchternd. Nach Melbourne haben viele gedacht, ich habe zum Beispiel mit Helmut Marko geredet, ja, der dachte, China ist vielleicht besser, aber das ist ja noch schlimmer, der ist völlig desillusioniert, obwohl er ja keine offizielle Funktion mehr hat. Und ja, das wird jetzt noch lustig dieses Jahr. Mal gucken, ich hoffe, dass Antonelli ein bisschen den Rosberg spielen kann und dass Mercedes ihn auch fahren lässt, damit da wenigstens im Moment, wo der Vorsprung noch so groß ist, da vorne Spannung ist. Ich hoffe auf die Ferrari statt, dass die weiter so gehen, damit da auch ein bisschen Unruhe ist im Feld. Aber ansonsten sehe ich da ein bisschen schwarz, was die WM betrifft, die Spannung.
Ja, was ich ganz interessant finde, weil du gerade Marco noch erwähnt hattest, der hat ja auch gesagt, dass du auch gesagt hast, dass man aufpassen muss, dass man bei der Preisverleihung am Ende nicht dem besten Programmierer, sondern dem Fahrer noch den Preis geben kann. Wie fandest du das jetzt heute? Ich hatte den Eindruck, es war ein bisschen mehr der Fahrer wieder im Fokus, aber man muss auch sagen, an den Passagen, wo ich das Superclipping vor allem erwartet habe, wo es nicht so viel bringt, die Energie auszugeben, gerade so in den mittelschnellen Kurven im zweiten Sektor, da haben wir keine Onboards bekommen und wir haben auch natürlich keine Topspeeds vor allem im ersten Training, haben wir auch nicht gesehen und es wurde auch in oft in entscheidenden Momenten, wo dann wieder das Clipping und Co. kommt, weggeschaltet. Wie war dein Eindruck im Vergleich zu Melbourne?
Dass der Mercedes-Vorsprung eher noch größer geworden ist. Und das konnte man gerade wegen der langen Geraden. Also im ersten Training gab es eine Onboard-Aufnahme, die habe ich mir mal alle so konzentriert angeguckt. Und es war eindeutig so, zumindest bei der Motoreinstellung, dass du nennst das Clipping, ich nenne das Schubumkehr, dass die Schubumkehr bei allen anderen viel früher eingesetzt hat und Russell und Antonelli viel länger nochmal Vollgas vor der Haarnadel bleiben konnten. Das ist natürlich dann schon ein mega Vorsprung. Und die waren praktisch an dem Messpunkt, dem Topspeed noch auf Vollgas, während die anderen schon vom Gas gegangen sind oder der Motor in dem Fall. Und das ist halt so ein ganz klares Zeichen, wo da die Überlegenheit herkommt zum Teil. Aber man muss auch sagen, das Chassis des Mercedes ist gut. Die haben dann ein Gesamtkunstwerk gebaut, das habe ich ja gesagt. Haben vor 2-3 Jahren schon angefangen, ich schätze mal vor 2 Jahren, ja, Steinchen für Steinchen zusammenzubauen. Das heißt, die wussten natürlich schon die Maße des Antriebs, wo man den Motor hinbaut, wie die Gewichtsverlagerung am besten ist, um eine gute Balance zu kriegen. Das ist halt dann auch ein Riesenvorteil. Den hatte McLaren nicht, den hatte Alpine nicht und den hat Williams auch nicht. Und die mussten jetzt erstmal mit einem Motor leben, den sie dann irgendwie integrieren mussten. Und da hast du natürlich einen Nachteil. Aber das ist halt so, deshalb sind das Sekundenmotoren. Alpine hätte ja die Renault-Motoren behalten können, obwohl die ja happy sind, so wie es jetzt ist. Und der Vorteil ist jetzt nicht nur der Elektromotor oder der Antrieb, sondern Toto sagt, sie holen die Geschwindigkeit in den Kurven. Wahrscheinlich übertreibt er da ein bisschen, aber auf jeden Fall ist das Auto auch gut. Und es kommt erschwerend dazu.
Ja, das hat auf jeden Fall auch einen großen Faktor, ja, oder so einen mittleren, würde ich mal sagen. Denn es ist ja auch schon wirklich ein Hokuspokus, wie du das vor der Geraden bzw. auf der Geraden mit dem Energiemanagement betreibst. Also du kannst ja die Batterie auf maximal 4 Megajoule aufladen. Dann kommt ja diese scharfe links, da kannst du auch schon beschleunigen, dann hast du diese rechts, aber das Auto, du kannst doch nicht voraus beschleunigen, weil das ja noch so eine scharfe Kurve ist, bis Richtung gerade, bis die Kurve dann richtig aufmacht. Und wie du wo dann wie viel Energieleistung zuschaltest, wo sie dir wie viel bringt, das haben wir da auch unterschiedliche Ansätze gesehen. Selbst bei Leclerc, der hatte bei seinem zweiten Anlauf 8 bis 10 km/h weniger Topspeed. Also da hat man schon von Versuch 1 zu 2 da das Batteriemanagement wieder angepasst. Also deswegen, ich tue mir noch schwer damit, da irgendwie ein Chassis zu bewerten, weil, wie man sieht, wird da auch noch so viel feinjustiert beim Batteriemanagement innerhalb einer Runde. Also es ist schon ziemlich wild, das Ganze.
Ja, es ist eine Programmier-Software-WM geworden und ich bewundere dich, dass du dich da so reinkniest mit den ganzen Datenzahlen und Begriffen. Mir ist das ehrlich gesagt zu kompliziert. Da schalte ich ab und versuche das große Ganze zu sehen. Und genau darum geht's. Die Fahrer schalten auch langsam ab, nicht nur die Motoren. Und es ist einfach für den Fan meiner Meinung nach, für mich ist es sowieso zu kompliziert. Und für den Fan dann wahrscheinlich auch, weil ich habe auch keinen Bock, jetzt ein Studium zu machen, um das so zu erklären, warum. Ich will das nicht sehen. Ich will Technik sehen, Hightech und alles, aber ich will auch sehen, dass der Fahrer den Unterschied machen kann. Und das können die Fahrer innerhalb des Teams gegenüber dem Teamkollegen, aber wenn ein Auto so überlegen ist wie der Mercedes jetzt, tun mir auch Russell und Antonelli ein bisschen leid, die super Piloten sind. Und natürlich geht das ein bisschen unter jetzt auch, weil sie halt dieses Auto, dieses Wunderauto haben. Da würde eher gesagt, das Auto macht sie zum WM, zum Weltmeister und weniger sie sich selbst als Fahrer. Das ist ein bisschen unfair, weil die sind ja auch gut. Aber ja, es ist halt, sie wollten die Formel 1 unberechenbar machen, unsere Professoren der Aerodynamik, Software und die ganzen vier Jungs mit ihrem Reglement. Leider haben sie viel berechenbarer gemacht, als wir alle gedacht haben. Ja. Zumindest was die Favoriten angeht.
Ja, eben die Autos, das kommt auch ein bisschen zu kurz, weil die finde ich an sich geil. Die sind ein bisschen leichter, sind agiler, berechenbarer von der Fahrbarkeit. Der aktive Aero finde ich auch mega, weil das auch einfach super effizient und klug ist, mit einer aktiver Aerodynamik in der Formel 1 zu fahren. Aber ja, wenn es halt darum geht, also das Ding ist ja, die kommen aus der Kurve 11, dann scharfe rechts, dann längere rechts, die dann aufmacht und dann kommt die lange Gerade. Das ist alles von außen gesteuert, wer wo wie viel deployt. Das heißt, der Fahrer hat mit dem Gasfuß nicht die Kontrolle darüber, wie sehr er diese Kurve am Limit fahren will, weil der Ingenieur ihm sagt, wo es am schlauesten ist, diese Energie einzusetzen, diese Elektro-PS. Und das macht es einfach schon ultra schwierig, da irgendwie Unterschiede von bei den Fahrern und Co. die Teams zu bewerten. Und da habe ich ein großes Problem einfach mit. Ja.
Das ist das Problem der Formel 1, unser Dialog gerade. Das ist das Problem. Das will doch gar keiner mehr hören am Ende. Toto sagt, wir haben den Speed auch in den Kurven geholt. Dann reden wir nicht von den Kurven, wo sie rekuperieren, sondern zum Beispiel auch so mittelschnelle, schnelle Kurven, wo, wenn sie halt mehr Abtrieb haben, auch immer noch schneller durchfahren können als die anderen. Also das ist schon so ein Zwischenspiel, Setup, Motorstärke und Flügel. Die können einfach. Also ich will nicht an Monaco denken, wenn die wirklich so viel Power mehr haben, dann packen die noch mal dickere Flügel als alle anderen drauf und haben trotzdem die Polder. Also das ist alles so, ja, das eine bedingt das andere. Wie auch immer, die sind
Ja.
haushoch überlegen. Das ist jetzt unkompliziert gesagt, aber wirklich ein Fakt.
Ja, und dann kommen wir jetzt auch mal zum nächsten Team. Ja, McLaren hat da den Fortschritt jetzt gemacht. Platz 3 und 5, da setzt sich Norris gegen Piastri durch. 800stel Unterschied. Die auch wie in der letzten Saison eng beieinander. Ja, aber die werden eher mit Ferrari dann morgen im Sprint kämpfen, ne?
Ja, wobei ich Ferrari im Sprint zumindest vorne sehe, weil
Das
sie waren in
stimmt.
Melbourne schon besser und werden einen besseren Start haben. Also da glaube ich, wird sich McLaren eher schwer tun, wenn es normal läuft. Weil ich auch dem Leclerc zutraue, dass er von hinten, vom Platz 6, ja, Dritter oder Vierter sein kann in der ersten Kurve, je nachdem wie Hamilton wegkommt. Aber die kommen halt gut weg. Und das ist meine Hoffnung, dass das ein Ferrari vorne ist beim Start und Mercedes zumindest ein bisschen auffällt. Beim Sprint ist das eher möglich. Weil, wenn du dann hinterher fährst, das weiß man ja noch nicht so, dann hat auch vielleicht der Mercedes Probleme mit Graining. Weil das ist ein Riesenvorteil, wenn du
Ja.
vorne wegfährst. Auch was das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Aber wir werden sehen morgen. Was Qualifying betrifft, ja, da mache ich mir nichts vor. Da werden wieder die beiden Mercedes vorne stehen. Den Abstand werden wir sehen, aber eine halbe Sekunde, 3 Zehntel bis 5 Zehntel werden es wieder sein. Und ja, dann im Rennen, was dann nochmal viel länger ist, ist der Start nicht mehr ganz so wichtig wie beim Sprint. Dann werden sie wieder, wenn alles normal läuft, alles andere als ein Doppelsieg von den Silberpfeilen, ich rede jetzt vom Rennen, würde mich sehr überraschen.
Ja, das kommt eben auch nochmal dazu, der Reifen, ne? Also wir haben jetzt auch wie letztes Jahr C2, C3, C4, also recht weich. Letztes Jahr haben sie da auch schon gekämpft. Da haben wir dieses Batteriemanagement, die Reifen und das alles mit nur einem Training, Sprintwochenende direkt beim zweiten Grand Prix. Denkst du, dass man das irgendwie hätte anders lösen müssen? Oder, na gut, man hatte das diese Sprintwochenende jetzt halt dann da schon vermarktet, weil letztlich ist das jetzt viel zu früh und wirklich ziemlich chaotisch, oder? Das hat ja auch James Walls kritisiert. In Bahrain hatten sie noch 3 Tage zur Vorbereitung oder das rauszubekommen, wie man das Energiemanagement da überhaupt am besten hinkriegt. Jetzt in Melbourne nur 3 Sessions und jetzt ein Training und das ist einfach viel zu wenig.
Naja, James Walls, ich weiß nicht, wie lange er noch Interviews geben darf, weil der steht wirklich mit dem Rücken zur Wand. Jetzt, wo du Williams erwähnst, das ist für mich die größte Enttäuschung. Cadillac, klar, die fahren willenlos hinterher, aber gut, die fahren für mich noch ein bisschen außer Konkurrenz, weil die haben ja auch so ein zusammengewürfeltes Team von Marussia-Leuten, die jetzt damals auch nicht ein Weltklasse-Team waren. Denen muss man jetzt wirklich Zeit geben. Aber Aston Martin natürlich die größte Enttäuschung aus anderen, aber Williams, ich meine, Alpine fährt denen um die Ohren, die haben angeblich 25 bis 28 Kilo zu viel Speck am Auto, Übergewicht, haben den ersten Test in Barcelona nicht geschafft. Also das ist jetzt eine Chassis-Nummer und da muss James Vowles oder Vowles, wie man ihn ausspricht, sich an die eigene Nase fassen und mal gucken, wie lange seinen amerikanischen Investoren noch standhalten kann. Also an seiner Stelle würde ich jetzt nicht mehr so oft ins Fernsehen gehen.
Ja, und noch deine Meinung dazu, dass der Sprint jetzt schon am zweiten Rennwochenende ist, eben auch mit so einem Reifenverschleiß lastigen Strecke.
Alles, was die Formel 1 spannender macht im Moment, ist willkommen. Und wenn die weniger Zeit
Okay.
haben zu testen, ist doch cool. Wie gesagt, ich finde die Sprints gut. Ist ja für alle gleich, natürlich für manche gleicher, weil wenn du natürlich so einen Erfahrungsvorsprung hast, auch was die Software betrifft und welche Setup du fährst im Motormapping, dann hat Mercedes natürlich nochmal einen größeren Vorsprung, wenn die anderen weniger Zeit haben, ich sag mal, zu forschen und zu testen. Das hat man wahrscheinlich auch in China jetzt gesehen. Die kommen einfach mit dem einen freien Training nochmal besser klar. So war mein Eindruck. Also das hat jetzt nicht zur Spannung geführt, aber der Kampf hinter Mercedes, der ist ganz interessant,
Ja,
wenn das einem was nutzt.
und die Starts hast du ja auch schon angesprochen,
Ja, das ist die
Ferrari.
große Hoffnung. Und ich hoffe, die nehmen Ferrari diesen Vorteil nicht weg. Ich meine, die haben den sich erarbeitet, die haben ein anderes Konzept mit den kleineren Turboladern. Da haben sie sich was dabei gedacht. Das hätten die anderen auch machen können. Und würde ich ein bisschen schade finden, wenn sie jetzt das Stadtprozedere so ändern, dass dieser Vorteil, den Ferrari sich wirklich erarbeitet hat, dann nicht mehr so da ist.
Ja, also noch
Nehmen wir zum
ja.
Beispiel Monaco, ne? Wenn die da eine Stadt gewinnen, dann hast du fast das Rennen gewonnen. Und da will ich auch, dass man diesen Vorteil, den man sich erarbeitet, auch einem lässt.
Ja, zumal das ja auch Ferrari letztes Jahr das angesprochen hat, dass es da ein Startproblem geben wird. Und die haben gefragt, ja, wollen wir damit ändern? Dann haben alle gesagt, nee, lassen wir so. Gut, dann bauen wir einen kleineren Turbo, weil wir wissen, was da auf uns zukommt. Und ja,
Ja,
entsprechend.
ist ja legal, haben sie
Ja,
gut gemacht.
ja.
Warum?
So, ja, gut, und jetzt da gab es dann auch Streit, da hat Russell Ferrari jetzt auch Egoismus vorgeworfen, wegen dieser Cola Pinto Lawson Nummer am Start.
Ja, aber das
Das
Formel
was,
1, das
ja.
ist bla bla bla, mi mi mi, das ist Politik, das macht jeder mit dem anderen auch. Da muss jeder seine eigene Meinung haben. Ich finde es auch genauso unfair, wenn Mercedes wirklich bei der FIA wegen dem Verbrennungsmotor, über den jetzt übrigens gar keiner mehr redet so richtig, was ich auch lustig finde, sich einen Vorteil erschaffen hat, weil die FIA gesagt hat, ihr dürft das machen, ja, dann ist das genauso wie mit dem kleinen Turbo leider. Wenn das legal und im Reglement ist, ja, dann haben die ja einfach einen besseren Job gehabt, wie Ferrari bei dem Startprozedere. So. Und Formel 1 Politik, da zeigt jeder mit dem Finger auf den anderen, will dem anderen den Vorteil wegnehmen, seine eigenen Nachteile wegkaschieren. Ja, das nervt einfach. Aber das war schon immer so. Aber was ich mit dem Verbrennungsmotor meine, da wurde ja drüber geredet. Und mir war eigentlich schon von Anfang an klar, dass es Mercedes ganz recht war, dass wir nur über den Verbrennungsmotor und ihre 1.18 Dings da geredet haben, Verdichtungsverhältnis. Und ich habe befürchtet, dass der wahre Vorteil gar nicht der Verbrennungsmotor ist, sondern über das, was wir jetzt reden.
Dem verrückten Batteriemanagement. Aber gut, du hast auch gesagt, die haben ein gutes Chassis, ne? Also.
Ja, das haben sie auch, weil sie ja wie 2014, da habe ich ein Déjà-vu von Anfang an, den Motor als nicht nur als Antrieb, sondern auch als wichtiges Teil des Chassis gebaut haben. Das heißt, nochmal, wie platziere ich den Motor am besten, wo, mit welchen Teilen, damit das Auto ausbalanciert ist, das haben die halt zusammen gemacht. Und das sieht man jetzt.
Ja, wenn du das Batteriemanagement und insgesamt eine gute Gesamtleistung hast, gut hinbekommst, dann hast du ja auch schon gesagt, kann man da auch einfach mehr Abtrieb wählen, was ja dann auch wieder ein Vorteil in den Kurvensektionen ist.
Naja, das könnte erklären, warum sie heute zum Beispiel weniger Topspeed hatten. Aber und dann hast du halt den Vorteil schon in den Kurven, von denen Toto redet, ne?
Okay, so, weil wir gerade auch über den Start gesprochen haben. Ja, da sprechen wir über diesen Ferrari-Vorteil. Da geht es auch darum, irgendwie, dass man die Elektro-PS halt nicht erst ab 50 km/h zuschalten kann, sondern schon ab 0, dass es halt diese Unterschiede nicht mehr gibt. Dagegen ist natürlich auch Ferrari, weil sie diesen Turbo-Vorteil jetzt haben. Aber um was es da noch geht, und das ist jetzt auch wieder verrückt, aber ich will das jetzt gar nicht groß auffächern, weil das ist auch wieder viel zu kompliziert. Es gibt da irgendwo einen Messpunkt auf der Start-Ziellinie
Ja.
mit der Rekuperation, wo das umswitcht. Das war in Melbourne, irgendwo mitten im Grid. Also sagen wir mal zwischen Platz 10 und 11, ich weiß jetzt nicht genau, wo es war, aber das hat dafür gesorgt, wenn du im Stand deine Batterie aufgeladen hast, dass die Hinterherfahrenden dann die Linie erst durchquert haben beim Start der Formationsrunde, dann nochmal 8,5 rekuperieren durften. Russell hat voll gemacht und durfte aber nicht nochmal über die Linie fahren und frische 8,5 rekuperieren. Kurz gesagt, die davor hatten für die Formationsrunde 4 Megajoule weniger zur Verfügung als die anderen, hatten einen klaren Nachteil beim Reifenaufwärmen. Also das ist eigentlich schon, geht schon fast in die Richtung Wettbewerbsverzerrung, weil man diese.
Ja gut, aber das ist jetzt kein technisches Problem, das ist ein Reglementsproblem. Wenn die FIA soll einfach theoretisch allen erlauben, das Ding aufzuladen, ohne so eine Linie, die gemessen
Ja,
wird,
zumindest in der
das ist doch deren
Startphase,
Problem.
ja.
So, dann sollen sie das Reglement verdammt nochmal ändern, weil technisch ist es schon möglich, dass man die Dinger voll hat beim Start. Und das verhindert die FIA nur mit diesem Reglement oder mit dieser Linie, wie du sagst. Dann sollen sie die halt wegnehmen, fertig. Das ist für mich jetzt kein technisches Problem, sondern ein Reglementsproblem.
Ja, oder halt einfach woanders platzieren. Oder halt genau einfach, das hat der Russell gesagt, aussetzen in der Startphase, weil das ist ja auch.
Ja, sag ich doch.
Genau,
Nochmal,
ja.
das ist ein Reglementsthema. Das ist ganz einfach zu ändern.
Ja. Noch kurz, bevor wir dann bei unserer Kritik wieder zu dem Fahrerchefkritiker Verstappen kommen, eine Frage noch zu Ferrari, Ralf. Hamilton Le vor Leclerc, 3,5 Zehntel. Ich meine, der war letztes Jahr in China schon stark, besser als Leclerc. Auch in Melbourne war er jetzt stark. Ja, wie bewertest du das Teamduell da?
Ich glaube, wir haben ja gestern schon festgestellt, dass China eine Strecke ist, die Lewis mag. Er hat ja nicht umsonst den Sprint letztes Jahr da gewonnen. Das hat sich heute ein bisschen bewahrheitet. Ob das gibt aber auch nicht das wahre Kräfteverhältnis wieder, weil ich glaube, über die Saison, wenn man alle Strecken zusammennimmt und auch das Auto, jetzt Maschine ja weggenommen, ist Leclerc halt schon diesen Tick vorne. Aber Tick ist halt nicht viel. Und Lewis ist auf jeden Fall, glaube ich, näher dran als letztes Jahr, zum größten Teil. Und kommt auch mit dem Auto ein bisschen besser klar. Aber Leclerc ist halt viel jünger, lange bei Ferrari und ist sowieso einer der schnellsten da draußen. Also ist das jetzt auch nicht verwunderlich, dass Lewis ein bisschen hinterherhängt. Ist jetzt auch nicht schlimm. Und in China hat er es jetzt umgedreht. Mal gucken, ob er das im Sprint und im Qualifying fürs Rennen auch hinkriegt. Aber bisher hat er genau das gezeigt, was ich erwartet habe.
Ja, und mit Platz 4 beim Start haben wir auch schon mal gesprochen, ist da einiges möglich. Leclerc ist beim Grand Prix von Australien von 4 auf 1 gefahren in der Startphase. Gut, Ralf, dann zu Max Verstappen. Fahrbarkeit ist eine Katastrophe, hat er zwischenzeitlich gefunkt. Danach hat er gesagt, dass vor allem die Kurven das Problem waren. Kein Grip, keine Balance. Er weiß jetzt auch nicht so wirklich,
Ja.
was man da jetzt noch groß ändern kann. War natürlich auch geknickt. Ihm haben satte 1,7 Sekunden auf die Polezeit gefehlt. Mega schlechter Tag für Red Bull.
Ja, nicht nur das, das zeigt auch, dass das Auto, die 10 Kilo, das sind 3/4 Zehntel, selbst die hätten ja nicht gereicht und wären wir immer noch bei einer Sekunde. Also es war heute ein ganz schwerer Tag für Red Bull, weil sie haben gesehen, dass das Auto weit weg ist von dem, was sie sich selbst erwartet haben. Bei Max muss ich sagen, wenn er über die Regeln sich mokiert und deshalb keine Lust mehr am Formel 1 fahren, dann sicher, das ist das eine Nummer. Aber die Nummer jetzt, da muss er durch. Das hatten wir letztes Jahr auch schon, dass der Red Bull mal so in der Mitte des Monaco und so weiter darum echt eine schwierige Phase hatte. Und da musste er auch durch. Die haben es auch hingekriegt. Nur dieses Jahr. Der letztes Jahr war der Abstand vielleicht 3/4/5 Zehntel, wo sie hinterhergefahren sind. Das fällt enger zusammen. Jetzt reden wir von über einer Sekunde. Das ist sehr schwierig aufzuholen. Also ich traue Red Bull zu, dass sie das Chassis hinkriegen, dass da wieder mehr kommt. Aber der Rückstand ist einfach verdammt groß. Machen wir uns nichts vor. Die
Wobei,
1,7
ja.
Sekunden werden nicht überall sein, aber das ist ja eine eigene Welt.
Aber da ist ja auch jetzt die Frage, ich meine, Melbourne waren jetzt mal nicht so weit weg und wir haben auch nur Hadjar fahren sehen, zumindest im Qualifying. Denkst du, dass der Red Bull jetzt einfach wirklich komplett ins Klo gegriffen hat oder war Melbourne Red Bull zu gut, als sie eigentlich sind?
Das befürchte ich, weil Melbourne ist ja auch eine Strecke, die es nicht nochmal in der Form auf dem Kalender so richtig gibt. Die kam wohl Red Bull entgegen, das haben wir ein bisschen unterschätzt. China ist schon ein bisschen repräsentativer, wenn man den Durchschnitt der anderen Rennstrecken auf dem Kalender sieht. Und also, das ist Melbourne, ja, kam Red Bull mehr entgegen. Das hier ist eher die richtige Wahrheit. Red Bull hat wahrscheinlich auch Setup nicht hingekriegt. Da könnte man noch mal ein bisschen positiver nach vorne gehen, aber grundsätzlich ist China hat die Red Bull Performance ziemlich entlarvt schon jetzt. Da muss einfach vom Chassis her mehr kommen. Der Motor kann man jetzt schlecht beurteilen, aber ich glaube, der ist nicht so schlecht. Ich glaube, die haben noch mehr Probleme im Chassis, komischerweise jetzt im Moment. Das Auto untersteuert dann auch, wenn es Übergewicht hat, das hatten wir schon mal. Das war die Zeit, wo Perez dann näher an Max Verstappen dran war, weil er hasst ja untersteuern, ist aber jetzt, das liegt an denen, das zu ändern, fertig. Und Hadjar macht einen guten Job, finde ich. Die,
Auch gut
eigentlich ist
rein
er,
wieder,
hat er
ja.
genau, ja, aber eigentlich hat er genau den Rückstand, den sie in Melbourne auch hochgerechnet haben. Damit kann man aber leben. Aber ich befürchte, Red Bull wird von anderen überholt, wenn die jetzt die Regeln oder die Technik besser in den Griff kriegen. Audi, kommen wir jetzt dazu. Ja, ich kann sie immer noch nicht richtig bewerten.
Ja.
Das war jetzt nicht so schlecht,
Warte
aber ich
ganz
sag ja, dann
kurz.
kommt.
Platz 11, Nico Hülkenberg, ja, da gab es dann ein Problem, das kannst du auch nochmal gleich schildern, was es da war bei Nico Hülkenberg. Er setzt sich gegen Baudelaire durch, Platz 14, ja, aber knapp im Q2 ausgeschieden.
Ja
Jetzt.
gut, Platz 11, das war Radio Gaga, das Problem, weil es gab kein Radio und Hülkenberg hat ganz gut erklärt, dass dann natürlich so ein paar Stellschrauben, die man noch mit dem Ingenieur bespricht, die fallen dann halt weg. Da fährt man praktisch nicht blind, aber taub durch die Gegend und das hilft nicht. Aber nochmal, der 11. Platz ist ja nicht schlecht, aber ist es das, was soll man deshalb Audi positiv bewerten oder negativ? Ich sehe jetzt keine Performance-Verbesserung gegenüber letztem Jahr. Es ist auch sehr schwierig, den Motor zu beurteilen, wobei ich mir jetzt habe sagen, dass der Audi-Motor ist schon so High Standard. Das Chassis vielleicht noch nicht und das ist das, wo sie am meisten arbeiten müssen, was ich auch ihnen zugestehe. Aber nochmal, ein Gasly fährt vor ihnen rum, ein Bärmen wieder. Also ich erwarte schon, dass sie die beiden überholen.
Ja, vor allem genau, wenn die Mercedes-Kundenteams jetzt noch mehr in den Griff bekommen, als jetzt heute schon Quali fangen, dann wird es ungemütlicher, sowohl für Audi als auch für Red Bull. Achso, genau, und Audi hat ja auch Komatsu gesagt, dass sie einen guten Motor haben, die Audi-Kollegen. Und zu Red Bull wollte ich noch eben sagen, weil du ja gesagt hast, dass China eher so die wahre Performance ist. Ja gut, aber die waren ja auch bei den Testfahrten jetzt nicht weit weg, jetzt in Melbourne auch nicht. Also ich habe eher den Eindruck, dass sie wirklich heute einfach mal ins Klo gegriffen haben, die jetzt morgen den Sprint als Test sehen und dann schon konkurrenzfähiger wieder sind, oder? Am
Das hoffe
Sonntag.
ich, das war letztes Jahr so.
Ja.
Es kann sein, dass sie, aber dann, das zeigt ja wieder, dass sie wieder so ein Auto haben, dass sie, wo sie viel Zeit brauchen, das richtig abzustimmen, dass das wieder so ein Auto ist, das ganz schnell wieder aus dem Fenster fällt und dann hast du wieder keine Balance und keinen Grip. Und eigentlich wollten sie ein Auto bauen, das sie von Anfang besser verstehen. Also jetzt in China ist es auf jeden Fall nicht so.
Ja.
Da ist das wieder der Red Bull anscheinend eine Diva. Und sie wissen nicht, wie sie, welches Setup sie wählen können. Und ja, der Sprint ist ein Long Run praktisch fürs Rennen, sagen wir mal so. Aber ich weiß nicht, wie sie die Qualifying-Runde hinkriegen morgen fürs richtige Qualifying. Da bin ich mal gespannt.
Ja, man muss aber wirklich sagen, genau, zweites Rennwochenende, dann hatten wir ein Training mit Gelbphasen, mindestens mal irgendwie so 5 bis 10 Stück. Was hat man echter Fahrzeit? 30, 40 Minuten? Also, und dann musst du, das ist eine Strecke mit Reifenverschleiß ohne Ende, du musst auf die Reifen achten, du brauchst ein schnelles Auto und du musst das Batteriemanagement dann machen und du hast nur 30 Minuten Vorbereitungszeit. Also, das ist ja jetzt
Jetzt sind wir
praktisch.
wieder bei der komplizierten Technik,
Ja, nee,
mein
nee, nee, aber
Freund.
ich wollte nur sagen, das ist ja jetzt praktisch. Wie zwei Fußballmannschaften dürfen eine Woche nicht trainieren und treffen dann am Spieltag aufeinander. So kommen sich die Teams dann teilweise ja
Und am
vor.
Ende gewinnt Bayern München.
Ja, aber da müsste Verstappen ja auf 1 sein. Wobei, na gut, Bayern ist ja eher gerade da, Mercedes.
Ich würde sagen, wir warten jetzt morgen mal den Sprint ab. Das ist so ein kleiner Hinweis, zumindest was Reifenmanagement betrifft. Weil die müssen ja mit einem Reifen durchfahren, mit einem Satz. Also müssen nicht, aber musst du, wenn du gewinnen willst. Und dann sieht man ja, wie bei welchem Auto. Ich gehe mal davon aus, dass sie mit dem gelben Reifen fahren, mit dem Medium. Und dass sie dann, da sieht man ja schon von der Autoabstimmung her, da meine ich auch Batteriemanagement. Also alles zusammen, wie die Reifen sich verhalten bei den einzelnen Autos. Das meinte ich, Sprint, ja, 8 Punkte, aber das ist auch so ein super Test fürs Rennen dann einen Tag später. Und ja, und das Qualifying ist dann nochmal eine andere Nummer. Lassen wir es dabei.
Ja, man darf ja das Setup nach dem Sprint ändern. Gut, Ralf, jetzt haben wir gestern eine Vorschau oder gar nicht deinen Sprint-Pole-Tipp gemacht. Jetzt einfach mal kurz Sprintrennsieger und Pole-Tipp zum Abschluss.
Sprintrennensieger Russell. Pole-Tipp auch Russell. Aber ist jetzt nicht so schwer.
Okay. Gut, ich gehe mal auf einen geilen Start von Hamilton und der gewinnt morgen wieder den Sprint wie letztes Jahr und Pole dann aber wieder Russell. Gut, in dem Sinne könnt ihr eure Tipps in die Kommentare schreiben, auch wie das heute erlebt habt, gerade im Vergleich zu Melbourne, würde mich mal da wirklich interessieren. Ich lese mir das auch alles durch, wie ihr das seht. Gut, bis dann. Ciao.
Tschüss.